Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Heute mit Bettina Köster. Schön, dass Sie dabei sind. In fordernden Zeiten, die von Abstand halten und allgemeiner Vorsicht geprägt sind, haben sich inzwischen viele neue digitale Projekte entwickelt, um gemeinsam die Krisenzeit an Schule oder Hochschule zu meistern. Wie BürgerInnen den Bildungsbereich dabei selbst mit aufmischen können, darüber wollen wir heute Mittag hier in Campus und Karriere sprechen. Und Sie sind wie immer herzlich eingeladen, sich zu melden unter der Telefonnummer 00800 44 64 44 64 oder Sie schreiben uns an campus@deutschlandfunk.de, gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, und wir rufen Sie zurück. Bürgerinitiativen in der Bildung, wie wir in der Krise Erfahrungen aus der Bevölkerung nutzen können. Darüber wollen wir heute Mittag sprechen, und wenn Sie sich an der Sendung beteiligen wollen, vielleicht die ein oder andere Idee haben oder selber schon auch ein Projekt durchgesetzt haben, dann rufen Sie uns gerne an unter 00800 44 64 44 64. Oder Sie schreiben uns an campus@deutschlandfunk.de, gerne mit Ihrer Telefonnummer, und wir rufen Sie zurück. Letzte Woche um diese Zeit trafen sich rund 4.400 Menschen online bei einem sogenannten Hackathon, Ideen auszutauschen und an der Umsetzung von Projekten zur Bewältigung der vielen verschiedenen Alltagsprobleme zu arbeiten. Update Deutschland hieß diese Online-Veranstaltung. Sie wurde von 3 Stiftungen, 10 Landesregierungen und über 40 Kommunen finanziert und stand unter der Schirmherrschaft vom Bundeskanzleramt. Aber bevor wir auf diesen digitalen Weg von Mitbestimmung und Mitentwicklung uns begeben, lassen wir uns erst einmal von Annika Schneider erklären, was das eigentlich genau ist, ein Hackathon.
Herzlich willkommen zu Update Deutschland. Heute starten wir die Community der Macher und Macherinnen. Jetzt schon, wir haben gerade nachgeschaut, sind 3.500 Menschen und hunderte Organisationen schon auf der Kommunikationsplattform.
So klang es vergangenes Wochenende, als am Freitagnachmittag der Startschuss für den bundesweiten Hackathon fiel. Anmelden konnte sich jeder, der Lust hatte, mitzumachen. Und so saßen in ganz Deutschland Menschen vor ihren Bildschirmen und verfolgten die live übertragene Auftaktveranstaltung.
Warum starten wir Update Deutschland? Überall sehen wir gerade die Dinge, die nicht klappen, die nicht funktionieren. In den letzten 12 Monaten haben wir erlebt, wo wir wirklich ran müssen, wo wir nicht krisenfest sind.
Dafür, gute Ideen zu entwickeln, war Ziel der 3-tägigen Online-Veranstaltung. Die Organisatoren hatten vorab mehrere hundert konkrete Probleme und Fragen eingesammelt. Aus Themenfeldern wie Gesundheit, Demokratie, Stadtleben und Bildung. Bürgerinnen und Bürger, aber auch Vertreter von Verwaltungen, Vereinen und Organisationen waren eingeladen, ein Wochenende lang gemeinsam über Lösungsvorschläge zu diskutieren und sich auszutauschen. Alles digital, per Videokonferenz und Chatprogrammen. Der Begriff Hackathon setzt sich aus Hack und Marathon zusammen und bezeichnete ursprünglich ein Treffen, bei dem Teams gemeinsam Software entwickeln. Die Kernidee ist, dass die Teilnehmenden sich dabei selbst organisieren. Anders als bei einer Tagung oder Konferenz besteht das Programm nur aus wenigen vorab geplanten Rahmenveranstaltungen. Wer mit wem ins Gespräch kommt und zusammenarbeitet, entscheidet sich stattdessen spontan.
Am Anfang herrscht erstmal bei vielen Unklarheit. Es herrscht ein kreatives Chaos.
Berichtet Johannes Töte von der gemeinnützigen Organisation Project Together, die Update Deutschland mitorganisiert hat.
Man muss natürlich generell eine Offenheit mitbringen, auch für ergebnisoffene Prozesse, dass man sich Dinge einfach erstmal anschaut, ohne dass ich weiß, was soll denn am Ende jetzt genau herauskommen. Und das Erstaunliche ist, dass sich dann doch erstaunlich schnell einfach die Rollen auch von selbst fügen. Und das ist auch das Schöne und das Überraschende, zu sehen, wie einzelne Menschen sich dann in Art und Weisen einbringen können, die sie vorher vielleicht gar nicht angedacht haben, weil sie einfach auf ganz andere Leute treffen, die vielleicht ganz andere Hintergründe haben, die aber dasselbe Thema bewegt.
Viele Teilnehmende hatten schon eigene Projektideen mitgebracht. Sie kamen von Vereinen oder Initiativen und nutzten den Hackathon, um sich mit anderen auszutauschen und Kontakte zu knüpfen. Auf einer Online-Plattform wurden alle entwickelten Lösungsvorschläge vorgestellt. Über 400 kamen bis Sonntagnachmittag zusammen. Darunter eine digitale Praktikumsbörse, eine App für den Aufklärungsunterricht und eine Suchmaschine für Bildungsinhalte. Dass ein Wochenende viel zu kurz ist, um die Ideen tatsächlich umzusetzen, ist klar. Deswegen folgt von April bis August nun eine Umsetzungsphase, in der die Projekte weiter gefördert und unterstützt werden. Der Hackathon letztes Jahr hat gezeigt, dass aus einer ersten Idee alles Mögliche werden kann. Von einer ehrenamtlichen Initiative bis hin zur Gründung eines Start-ups.
Eine ganz bunte Ideenbörse, die sich konstruktiv mit drängenden Fragen der Zeit auseinandersetzt. Und wenn es gut läuft, so haben wir gehört, kommen da auch konkrete Lösungen bei heraus. Franziska Ziep war am vergangenen Wochenende mit dabei und hat mit einigen MitstreiterInnen an einer Bildungsinitiative gearbeitet. Ich begrüße Sie jetzt. Hallo, Frau Ziep.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Frau Ziep, ULearn haben Sie die digitale Plattform genannt, die Sie da gemeinsam mit anderen erarbeitet haben. Sie richtet sich an LehrerInnen. Frau Ziep, was sollen denn die LehrerInnen dort genau finden?
Ja, ULearn ist eine virtuelle Lernumgebung, in der LehrerInnen Coaches und ExpertInnen für ihre individuellen Anliegen finden. Sie können sich vernetzen, sie können professionelle Lernteams bilden und durch diesen Austausch und die professionelle Begleitung kann jede und jeder konkrete Vorhaben in die Umsetzung bringen oder Unterstützung in Belastungssituationen bekommen oder einfach einen neuen Impuls gewinnen. Und unser Gedanke war, dass so aus dem Ort der geschlossenen Türen, wie viele Lehrende ihren Arbeitskontext ja oft erfahren, ein System der offenen Tür wird, so dass wir damit unterstützen können, eine andere Kultur der Beziehungsgestaltung auch zu leben. Also in der großen Vision ist das sowas wie ein Click und Connect für professionelles Lernen. Da sind wir jetzt natürlich noch nicht. Jetzt sind wir erstmal beim Start. Wenn ich also Schulleiter bin und ich möchte mein Kollegium in digitalen Wandel führen, bin schon gestartet mit schulinternen Fortbildungen. Aber es ziehen nicht alle mit, setzen nicht alle das Gelernte ein. Wie kann ich mit denjenigen kommunizieren, die noch nicht mitmachen? Wie kann ich alle für die neuen Lernformen begeistern? Und das sind Fragen, die gehen über digitale Kompetenzen hinaus. Und hier gibt es einen großen Bedarf von schulischen Akteurinnen, dort Unterstützung, Austausch, Impulse zu bekommen.
Also diese Idee für diese Plattform ULearn, die haben Sie jetzt bei diesem Hackathon am vergangenen Wochenende über diesen begrenzten Zeitraum, ich sage mal, sehr lerndicht gemacht, also zusammengestellt? Oder wie müssen wir uns das vorstellen? Oder war da vorher auch schon eine Idee da?
Also es gab zwei unterschiedliche Möglichkeiten bei diesem Hackathon. Man konnte eine Idee einreichen oder eine Herausforderung. Wir haben mit unserer schon bestehenden Initiative Forum Kulturwandel Bildung, haben wir ULearn als Idee eingereicht bei Update Deutschland. Und wir haben dann einen wunderbaren Mentor bekommen, der uns wahnsinnig gut unterstützt hat. Und wir haben sehr schnell schon am Freitagabend Menschen getroffen, die wir davor noch gar nicht kannten, die mit uns gemeinsam im Team gearbeitet haben. Das waren Menschen aus der Wirtschaft und mit IT-Expertise. Und wir haben in einem interaktiven Board, das haben Sie vorhin schon beschrieben, zusammengearbeitet, die Ideen weiter strukturiert. Und dann hatten wir einen ganz großen Gewinn, dass nämlich zu uns ein Sozialunternehmen stieß, Teamwerk. Die haben sich mit uns gematcht. Da gab es immer so Möglichkeiten während des Hackathons.
Und matchen heißt, wenn wir kurz dazwischen, dass man sich trifft.
Die haben sich mit uns verbunden. Und die hatten eine ganz ähnliche Idee. Und gemeinsam haben wir dann in 48 Stunden das Konzept von ULearn weiterentwickelt, mit wenig Schlaf, aber wirklich ganz viel kreativer Energie, Das war eine ganz tolle Erfahrung.
Trotzdem müssen Sie uns vielleicht vor allen Dingen für all diejenigen, die sowas noch nie gesehen haben, und ich gehörte bis vor einer Woche auch noch dazu, man muss das, glaube ich, so ein bisschen erklären, weil da war eben im Beitrag auch die Rede davon, ein kreatives Chaos ist da. Mhm. Ich habe das auch so ein bisschen erlebt, als ich da reingeguckt habe. Wie findet man denn da eigentlich seine MitstreiterInnen? Also wie läuft das konkret, wenn Sie da noch mal so ein Beispiel nennen können?
Also die Rahmenbedingungen waren sehr, sehr gut. Die VeranstalterInnen von Project Together haben das wirklich sehr gut vorbereitet und man wurde also vorher schon aufgrund von Profilen, die wir angelegt hatten, miteinander verbunden und so kamen wir Freitagabend auf die Plattform und hatten schon erstmal eine Nummer für unser Projekt und dann hatten wir 40 Menschen bei uns, die sich für unser Vorhaben interessiert haben. Daraus wurde dann eine relativ konstante Gruppe aus 5 bis 6 Personen und wir konnten auch immer wieder über diese digitale Plattform, bei Slack haben wir gearbeitet, vielleicht kennen das einige schon aus dem Arbeitsbereich so. Und wir konnten immer wieder Unterstützung anfordern. Wir hatten immer wieder Möglichkeiten, uns mit anderen zu vernetzen in sogenannten Netzwerkrunden und unsere Idee vorzustellen. Mhm. Das hat auf der einen Seite bedeutet, dass wir immer gezwungen waren, uns auch wieder zu konkretisieren, auch Ergebnisse zu orientieren, zu erzielen und zu fokussieren. Dabei hat uns unser Mentor, also es gab mehrere Rollen in diesem Mentoren, ExpertInnen und eben TeilnehmerInnen und die Mentoren und ExpertInnen haben uns in diesem Prozess wirklich sehr, sehr gut unterstützt. Aber man muss auch sagen, die Rahmenbedingungen waren wirklich toll. Wir hatten immer Ansprechpartner, wir wussten immer, was zu tun ist und wir konnten uns wirklich da ganz reingeben und wirklich nur auf unser Tun konzentrieren. Und ich bin selber auch Projektmanagerin, Projektleiterin und weiß, dass das auch ganz schön sein kann, diese Rolle dann manchmal abzugeben. Und das war wirklich sehr, sehr gut organisiert.
Das hört sich für mich aber trotzdem auch an, dass eine hohe Bildschirmpräsenz gefordert ist. Kommt da nicht auch mal digitale Müdigkeit auf?
Also ich gebe zu, ich war dann am Sonntagabend nicht mehr in der Lage, mit meiner Familie vernünftige Worte zu sprechen. War schon sehr viel Kommunikations-Overload. Gleichzeitig war sozusagen die Erfahrung im gemeinsamen Tun, Co-Kreativität, Kollaboration zu erleben, sich auch als wirksam zu erfahren, ja, das war wirklich so eine tolle Erfahrung. Und das ist ja auch ein bisschen die Blaupause für unseren Ansatz U-Learn, dass wir sagen, man muss auch man muss diese Art des Miteinandergestaltens auch erfahren, auch erleben, damit man eine andere Erfahrung gewinnen kann. Ne? Und deswegen haben wir das gerne in Kauf genommen und wir hatten die Möglichkeit, also unser Team war zwischen Berlin und Augsburg breit durch die Republik aufgestellt. Und das war natürlich toll, weil das sind Expertisen, an die wären wir so ja nicht gelangt, wenn wir uns im analogen Raum getroffen hätten.
Vor genau einem Jahr gab es schon mal einen Hackathon, der hieß Wir versus Virus. Dort entstand nicht nur die Idee, sondern in der Zeit danach auch die Plattform Corona School, die Schülerinnen ganz praktisch hilft, den Schulalltag online zu Hause besser zu bewältigen. Und einer dieser Initiatoren, Tobias Borg, er ist Mathematikstudent, ist jetzt auch hier bei uns in der Runde. Hallo, Herr Borg.
Hier sein darf.
Herr Borg, vielleicht erzählen, wir haben jetzt so ein bisschen schon so einen Einblick bekommen, wie das so läuft in so einem Hackathon. Und ich denke mal, Sie haben jetzt den Vorteil, dass Sie sagen können, Sie waren vor einem Jahr dabei, hatten Ideen, also ähnlich wie das eben Frau Ziep beschrieben hat, sind da zu einem Ergebnis gekommen, nämlich Corona School, diese Plattform für Schülerinnen anzubieten. Und die Frage, die sich mir jetzt allerdings stellt, wie war dieser Prozess? also der Ideenentwicklung, und dann braucht man ja auch Unterstützer. Wie ist das dann tatsächlich auch in die Praxis übergegangen?
Ja, also wir sind ja gestartet, wie Sie gerade angesprochen hatten, mit dem Wir vs. Virus Hackathon, hatten kurz vorher schon die Idee, also infolge der ersten Schulschließungen, infolge des Lockdowns, und sind dann mit dieser Idee in diesen Wir vs. Virus Hackathon gestartet, haben da, ähnlich wie gerade schon gehört, MitstreiterInnen gefunden, auch ein bisschen in unserem Freundeskreis geguckt und da ein Team geformt, die sich dieser Idee der Corona School quasi gewidmet hat. Und wir haben an diesem Wochenende schon eine erste konkrete Lösung entwickelt, wie wir diesen Schülerinnen und Schülern insbesondere während der Pandemie quasi helfen wollen. Und da war es uns ganz wichtig, auch sehr schnell in die Umsetzung zu gehen. Also wir haben auch an diesem Wochenende schon selbst IT-EntwicklerInnen gefunden und finden können, die für uns und mit uns quasi eine Website und eine Plattform aufbauen, sodass wir da sehr, sehr schnell in die Umsetzung tatsächlich gekommen sind. Und dadurch konnten wir auch schon nach diesem Wochenende, also wir haben es gehört, in 48 Stunden kann man die Welt nicht retten, aber in den Folgewochen konnten wir eben diese Plattform so anbieten, sodass wir innerhalb eines Monats schon 10.000 Menschen hatten, die sich auf unserer Plattform registriert hatten und denen wir weiterhelfen konnten.
Wie viele sind sie jetzt?
Jetzt sind wir bei über 30.000 ein Jahr später. Also es hat sich doch noch einiges getan und konnten somit insgesamt, ja, von diesen 30.000 sind 20.000 SchülerInnen dabei, denen wir geholfen haben mit dem Einsatz von ungefähr 12.000 HelferInnen.
Wie sieht denn die Hilfe ganz konkret aus und an wen richtet sie sich jetzt in erster Linie?
Ja, also wir richten uns insbesondere an die Kinder, die es gerade besonders schwer haben in der Corona-Zeit, also die schulische Unterstützung benötigen. Und das heißt, dass diese Kinder sich bei uns melden können. Sie können angeben, in welchen Fächern sie Unterstützung benötigen, zum Beispiel in Mathe, Deutsch, Englisch. Und dann suchen wir automatisch nach einem passenden Lernpartner für diesen Schüler oder für diese Schülerin. Das heißt, wir matchen quasi basierend auf den Fächern, die sie angeben, auf der Jahrgangsstufe, in der sie sind und auch auf dem Bundesland. Und dann bringen wir HelferInnen und SchülerInnen zusammen, sodass sie dann gemeinsam lernen können in einem Folgeschritt. Das heißt, wir sind in erster Instanz eine Kontaktvermittlung, sodass sich die richtigen Leute quasi treffen, sodass sie sich im Anschluss miteinander austauschen können und dann schulische Unterstützung bei den Unterrichtsinhalten, Prüfungsvorbereiten, Hausaufgabenbetreuung und Ähnliches in die Richtung zusammen gestalten und machen können.
Und das alles kostenlos natürlich.
Genau, das ist insbesondere kostenlos aus dem Hintergrund, dass wir uns eben an Kinder richten, die es schwer haben, also wo die Eltern vielleicht auch nicht die finanziellen Mittel haben, sowas also kostenpflichtig quasi sich leisten zu können, oder wo die Menschen gerade erst nach Deutschland zugezogen sind und noch Probleme mit der deutschen Sprache haben. Also wir richten uns eher an diese Zielgruppe und deswegen ist es bewusst kostenlos für die Schülerinnen und Schüler.
Haben Sie den Eindruck, dass das auch von den Schulen gut weitergegeben wurde oder hat sich das eher so als Selbstläufer im Netz verbreitet, die Information darüber, dass Sie da helfen mit Corona School?
Sowohl als auch. Ich denke, dass uns vor allen Dingen die Medien, auch die sozialen Medien geholfen haben, das Projekt in die Breite zu tragen, auch direkt nach diesem Wochenende, nach diesem Hackathon. Und dass sich sehr viele Kinder quasi privat bei uns gemeldet haben, also nicht über die Schule. Diesen Weg fokussieren wir aber seit neuestem immer mehr, dass wir immer mehr Lehrkräfte und Schulen mit einbinden, sodass diejenigen auch quasi die richtigen Kinder raussuchen können, die wir unterstützen letztendlich.
Und Sie machen das alle ehrenamtlich, das heißt, all die Studierenden oder vielleicht auch ältere SchülerInnen, die dabei sind und helfen, machen das wirklich alle für lau, sage ich jetzt mal etwas flapsig?
Genau, das ist auch ein, also dadurch, dass die Kinder natürlich auch diese Hilfe nicht bezahlen, sind wir auf die ehrenamtliche Hilfe von ganz vielen Menschen angewiesen. Aber nicht auch zuletzt durch die Corona-Krise haben wir so einen Solidaritätsschub ein bisschen gesehen. Wir haben wirklich sehr viele Menschen, die sich bei uns melden und sagen, ich möchte mich für mehr Bildungsgerechtigkeit einsetzen, ich möchte helfen, ich möchte irgendwas tun. Und wir versuchen das eben auch bewusst sehr flexibel gegenüber den Helfenden zu handhaben. In manchen Fällen können wir denen aber auch einen Benefit bieten, zum Beispiel bei Lehramtsstudierenden können die dadurch ein Praktikum bei uns absolvieren, was sie an der Hochschule anrechnen können. Aber in den meisten Fällen ist das quasi ja, Ehrenamt.
Also zwei Fliegen dann gleich mit einer Klappe schlagen,
genau,
sozusagen. Sie müssen, haben ja trotzdem auch laufende Kosten. Also Sie müssen Server betreiben und viele andere Dinge, die da anstehen. Ich sag mal rein, auch was die Infrastruktur angeht. Und Sie haben natürlich auch Unternehmen, die Sie unterstützen. Wie einfach, schwierig war das für Sie, die zu finden?
Ja, also uns hat da, glaube ich, die mediale Präsenz und auch der Hackathon so ein bisschen geholfen, die richtigen PartnerInnen zu finden. Zum Beispiel unterstützt uns eben SAP bei der Programmierung der Plattform, also duale Studierende, die bei der SAP unterwegs sind, oder haben eben Stiftungen, die uns die laufenden Kosten übernehmen für zum Beispiel Server oder den kontinuierlichen Support. Mhm. Es ist nicht immer ganz einfach, diese PartnerInnen zu finden und auch an der richtigen Stelle quasi abzuholen, aber das haben wir jetzt gerade in den vergangenen paar Monaten doch sehr gut geschafft und sind deswegen guter Zuversicht, dass wir das auch langfristig sichern können, diese Initiative.
Mhm. Ja, da werden wir gleich auch noch ein bisschen näher darauf zu sprechen kommen, wie das genau aussieht mit Unterstützung auch von Stiftungen oder anderen gesellschaftlichen Einrichtungen. Wenn Sie sich melden wollen bei uns und vielleicht auch Ihre eigene Initiative, Ihr eigenes Projekt mal vorstellen oder auch sagen, was Sie davon halten, von einem solchen Hackathon, wie gut oder eben auch vielleicht nicht so gut Sie denn einstufen, dann rufen Sie uns jetzt gerne an unter 00800 44 64 44 64. Bürgerinitiativen in der Bildung, wie wir in der Krise Erfahrungen aus der Bevölkerung nutzen können. Das ist unser Thema heute Mittag, über das wir sprechen in Campus und Karriere. Herr Partap aus Dresden hat sich gemeldet und der hat da, glaube ich, auch etwas in der Schublade sozusagen, was er uns jetzt präsentieren kann. Hallo, Herr Partap.
Ja, guten Tag.
Ja, erzählen Sie.
Frage, oder?
Ja, genau. Ich habe die Info bekommen, dass Sie eine Software mitentwickelt haben. Vielleicht erzählen Sie uns, was das genau für eine Software ist.
Genau, wir sind, ich bin Mitglied in der Hochschulgruppe Freie Software, Freies Wissen an der Uni Dresden. Und wir haben das Projekt, um das es geht, ist als Unistick entstanden. Also das ist ein Live-Betriebssystem, damals für Studenten entwickelt auf der Basis von Debian Linux. Also das ist eine von diesen vielen Linux-Distributionen. Und genau, das ist das Live-Betriebssystem bedeutet, dass man einen Computer davon starten kann. Also das ist auf dem USB-Stick. Wenn man den damit bespielt hat, kann man den in einen beliebigen Computer reinstecken. Also beliebig schließt jetzt diese Tablets und iPads aus, halt normale Laptops und Desktop-Rechner, und kann den Computer davon starten. Und dann hat man halt innerhalb von einer Minute hat man sämtliche Anwendungssoftware, die man als Schüler, Student braucht, hat man sofort verfügbar. Also die ganzen Büroprogramme, Grafikprogramme, Lernsoftware, Chemie, Mathematik, Geometrie, Internetrecherche, Spiele auch und so weiter. Genau, und das haben wir in verschiedenen Varianten jetzt. Da machen wir auch bald wieder eine Unistick-Ausgabe und der Schulstick, der wird zum Beispiel wird da jetzt seit 2 Jahren an der Dresdner Grundschule auch schon eingesetzt und genau, das läuft gut und ich habe jetzt auf dem Rückweg vom Einkaufen in unserer tollen Verbrauchergenossenschaft Dresden gehört, dass sie das Thema gerade in der Sendung haben, habe mal kurz angerufen. Wir bereiten gerade tatsächlich für nächste Woche das Release für dieses Jahr vor, das erste. Wenn man jetzt auf unsere Homepage schulstick.org geht, dann kann man nur die Software von letztem Jahr runterladen. Mhm. Also in kommender Woche wollten wir das halt releasen mit Pressemitteilung und würden auch stellen auch 100 kostenlose Sticks zur Verfügung.
Das wäre jetzt meine Anschlussfrage gewesen. Machen Sie damit ein Geschäft oder ist es gratis?
Nee, da machen wir kein Geschäft mit. Wir wollen einfach, also es gibt eine Menge freie Software, die wirklich eine tolle Qualität hat. Das ist ja überwiegend Software, die ehrenamtlich entsteht. Ganz wenige Projektentwickler haben da irgendwie finanziellen Nutzen davon. Aber es ist halt quasi mit dem Herz gebaut, gekocht, geschmiedet. Mhm. Und dieses Stack-Projekt bringt halt ganz, ganz viele von diesen Software-Projekten zusammen. Und so, also wir Nerds benutzen das natürlich schon seit Jahren und finden das ganz toll, aber für die meisten Leute ist es nicht zugänglich. Und so ist es halt ganz einfach zugänglich. Man startet den Computer davon und in ungefähr einer Minute kann man sofort alles benutzen. Und wenn man den Stick wieder rauszieht, dann ist der Computer unverändert und die Daten, die man hat, die hat man auf dem Stick. Also die Kinder können den Stick in der Schule benutzen und zu Hause benutzen und haben den gleichen Stand und es ist alles sofort da. Genau.
Dankeschön, Herr Patap, dass Sie uns das vorgestellt haben. Ist sicherlich auch für einige andere interessant. Ist das denn, schauen Sie auch über die Grenzen von Sachsen hinweg oder ist das eher, sage ich jetzt mal, ein auf Sachsen oder in erster Linie auch Dresden begrenztes Projekt? Wo wollen Sie da hin langfristig?
Nee, das ist natürlich nicht nur auf Sachsen begrenzt. Also die Software ist international, da sind wir auch gerade dabei, das vorzubereiten, dass man das auch in unterschiedlichen Sprachen, also gerade für Entwicklungsländer und so, ist das vielleicht nochmal deutlich wichtiger, wenn da 20 Kinder einen Dorfcomputer sich teilen, da ist das genau das, was man da nutzen könnte. Hm. Dann gibt es in der Schweiz gibt's ein ähnliches Projekt, das ist der lernstick.ch. Genau, da sind wir auch seit einem Jahr sind wir im Gespräch mit denen. Wir möchten die Projekte gerne zusammenfließen lassen, weil jetzt momentan die Hauptentwickler, also mich eingeschlossen und auch der entsprechende im Lernstick in Abschlussprüfung sind, verzögert sich das halt noch um 2 Monate. Aber das ist auch eine schöne gute Plattform. Unser Schwerpunkt bei der Benutzeroberfläche ist da ein bisschen mehr auf sofort loslegen und alles sehr einfach verfügbar, während deren Lernstick so ein bisschen vielseitiger ist momentan, was aber eigentlich vom Anwendungsgebiet nicht. Also
wie haben denn, Herr Patap, wie haben denn die Schulen eigentlich reagiert darauf, als sie das angeboten haben?
Nein, das ist ja das Ding, weswegen wir auch diese Pressemitteilung machen wollen und das mal ein bisschen es wird halt bisher, also ich habe es versucht zum Beispiel beim Lehrerverband, also schon im letzten Jahr zu Beginn der ersten Welle Pandemie Lockdown habe ich es an den Lehrerverband, an die Initiative Digitale Schulen und so, habe ich es an verschiedenen Stellen weitergeleitet und es ist halt völlig untergegangen in der Flut von kommerziellen Angeboten, die diese Verbände da zu der Zeit bekommen haben. Also es gab da ist niemand drauf eingegangen, was ein bisschen schade ist, aber wir haben uns gedacht, okay, wir konzentrieren uns auf die Softwareentwicklung und machen das so gut, dass es dann wirklich auch beim ersten Einsatz und in der Praxis sofort überzeugt. Hm. Und an der Grundschule hat es gut funktioniert. Das ist halt so, dass man auch, wenn man sowas mit Kindern einsetzen will, braucht man irgendwie auch ein pädagogisches Konzept. Ich habe selbst auch in der Schulstick AG damit gemacht und ja, das ist natürlich schwierig. Dann hatten wir eine Charge von USB-Sticks, wo ein Viertel ausgefallen ist, was dann auch ungünstig ist, weil dann kann man nur ganz schwer Unterricht machen, wenn das bei einem Viertel der Kinder nicht funktioniert.
Ja, Herr Patap, vielleicht, wir können jetzt nicht ganz so weit noch auf Ihr Projekt eingehen. Aber wenn da jetzt irgendjemand Interesse hat, an wen kann er sich wenden? Sie haben eben, glaube ich, ganz kurz, also was muss man googeln, sage ich jetzt mal kurz, damit man sie findet.
Ecosia ist eine schöne Alternative, die Bäume pflanzt als Suchmaschine, aber Sie finden uns als Hochschulgruppe Freie Software, Freies Wissen unter fsfw-dresden.de und den Stick finden Sie unter schulstick.org. Und wenn jemand jetzt Interesse hat und nicht auf die Pressemitteilung nächste Woche warten kann, da kann er sich das Release von letztem Jahr kann er sich auf schulstick.org runterladen. Es gibt auch da gibt es einen Link, wo man es direkt im Browser testen kann. Das auch.
Ich glaube, das ist jetzt schon genug an Informationen. Dankeschön, Herr Patap. Wir wollen unsere Hörerschaft nicht überstrapazieren, weil so schnell kann man nicht so viel dann aufnehmen und dann auch nachschauen. Aber Dankeschön, dass Sie sich hier gemeldet haben und das vorgestellt haben. Jetzt haben wir also schon ganz unterschiedliche praktische Projekte gehört, also wie BürgerInnen, sage ich jetzt mal, auch im aktuellen Bildungsprozess sich beteiligen, digital. Das eine ist ja, wie wir gehört haben, jetzt schon auch im Leben implementiert. Die Corona School haben wir vorgestellt und jetzt wollen wir mal schauen, ob es eigentlich Kriterien gibt, die einen gewissen Erfolg versprechen. Und dazu begrüße ich jetzt zwei weitere Gäste hier in der Runde. Das ist einmal Dr. Johanne Börsch-Supan. Sie ist Leiterin für Strategie und Programm bei der Vodafone Stiftung. Hallo, Frau Börsch-Supan.
Hallo.
Und Dr. Thomas Gegenhuber, er ist Juniorprofessor für digitale Transformation an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Vielleicht erstmal an Sie die Frage, Herr Gegenhuber. Wir haben eben gerade gehört von dem Hörer, von dem Herrn Partap, dass da ein so großes kommerzielles Angebot ist, dass dann, sage ich jetzt mal, die Dinge, die von Bürgern selbst, also von Nerds vielleicht auch manchmal, kommen, dass die so ein bisschen untergehen. Ist das auch Ihre Beobachtung?
Natürlich ist es so, dass schönen guten Nachmittag. Natürlich ist es so, dass im Bildungssystem auch viele kommerzielle Betreiber gibt. Und ich glaube, was ich auch dem Schulstick-Projekt raten würde, ist, es gibt ja nicht nur diesen Hackathon, diesen Sprint, wo alle diese Ideen entwickelt haben bei Update Deutschland, sondern es gibt auch das Umsetzungsprogramm. Und er kann noch immer in dieses Umsetzungsprogramm einsteigen. Und was Update Deutschland eben macht, ist solchen Bürgerinnenideen eine Bühne zu verschaffen, ein größeres Publikum in Kontakt zu treten, vielleicht mit potenziellen Umsetzungspartnerinnen, mit Stiftungen, so wie man es auch bei der Corona School gesehen hat, die dann auch andere Unterstützungspartner bekommen hat. Das ist ja das Spannende an diesem Hackathon, dass wir nicht nur die kommerziellen Betreiber fragen, sondern dass wir auch sagen in der Krise oder auch darüber hinaus, hey, Bürgerinnen und Bürger können eine wichtige Lücke füllen. Die kommen auf Ideen und Lösungen, die uns helfen, einen schweren Tanker Bildungssystem, der gerade so feststeckt wie im Suezkanal, dass wir alle zusammen helfen, den wieder Richtung auf Schiene zu bringen in Richtung mehr Digitalisierung.
Was braucht es denn? Denn Sie haben ja auch Begleitforschung zu diesem Hackathon. Versus Virus gemacht. Wovon ist es abhängig, dass Projekte, also Menschen, die sich da gefunden haben und gemeinsam etwas entwickelt haben, wie wir das bei der Corona School eben gehört haben, dass das auch tatsächlich in die Praxis kommt? Also, dass es Unterstützung findet, auch finanzielle Unterstützung. Wovon hängt das ab?
Ja, ich glaube, das erste ist einmal, wo versucht die Lösung zu wirken? Der Vorteil von der Corona School ist, dass wir nicht irgendein Curriculum ändern müssen, sondern es ist eine Lösung, die quasi neben dem Schulsystem versucht, ein Problem, was es gibt, nebenbei zu lösen. Also es ist eine wichtige Aufgabe, aber es braucht eben keine Gesetzesänderung, damit das Projekt wirken kann. Das ist natürlich unter Anführungszeichen leicht, es ist noch immer eine große Errungenschaft, dieses Netzwerk aufzubauen, aber man muss nicht zu tief in das Bildungssystem, in diese Strukturen rein. Also das ist schon mal ein Erfolgsfaktor, wenn wir Lösungen haben, wo wir wissen, die können wir aufs Bildungssystem draufsetzen und die größten Probleme durch diese Initiativen lösen, eben zum Beispiel Kinder, die dringend Nachhilfe benötigen. Bei Projekten, die natürlich dann wirklich eingreifen, zum Beispiel wie funktioniert Lehrerbildung, auch unter anderem, wie wir es bei Julian gehört haben, das ist natürlich noch eine härtere Arbeit, bei den Ländern vordringen oder vielleicht beim Bund auch dann vordringen und dann Unterstützung zu bekommen, das ist natürlich eine wesentlich größere Herausforderung.
Wie sehen Sie das denn für die Zukunft? Wird das ein Format sein, diese Hackathons, die ja wirklich, haben wir ja am Anfang gehört, eher so aus der Softwareentwicklung, also aus der Nerd-Ecke sozusagen kommt? Wird sowas künftig viel, viel stärker auch im Bildungsbereich notwendig sein, um da in neue Bahnen zu kommen, um auch so verkrustete Strukturen, die Sie ja eben so ein bisschen auch angesprochen haben, aufzubrechen?
Ja, ich glaube, diese Hackathons in Kombination mit einem Umsetzungsprogramm, weil es geht ja nicht nur darum, neue Dinge zu entwickeln, sondern auch diese umzusetzen, sind deswegen so wichtig, weil sie Impulse für unser Bildungssystem liefern. Also einfach dieses Faktum, dass da jetzt neue Projekte entstehen in einer Nische, wo man sieht, wie es gehen könnte. Und dann, das ist noch ein bisschen die Herausforderung, die wir haben, schaffen es dann politische Entscheidungsträgerinnen, das Potenzial von Lösungen zu erkennen und diese dann auch zu unterstützen beim Skalieren. Nehmen wir das Beispiel jetzt vielleicht sowohl Corona School oder auch Schoolstick, aber auch ULearn. Wenn man sieht, das funktioniert im kleinen Rahmen, stellt man dann eben Mittel zur Verfügung und investiert man in diese Bürgerinnenlösungen. Ich glaube, da müssen wir in Deutschland noch dazulernen. Aber insgesamt diese Idee, dass wir alle in der Gesellschaft zusammenhelfen, sei es die Wirtschaft, sei es die Zivilgesellschaft, sei es der Markt, sei es die Lehrerinnen und Lehrer selber, das Bildungssystem zu digitalisieren. Ich glaube, das ist der Weg, den wir gehen müssen, weil wir stehen vor so vielen Problemen, dass wir uns nicht darauf abputzen können, dass wir irgendwelche Politikerinnen und Politiker richten. Ich glaube, da müssen wir schon alle zusammenhelfen.
Jetzt haben wir immer von Menschen in den letzten 40 Minuten gehört, die schon auch eine gewisse Nähe haben, sage ich jetzt mal, zu Innovationen im digitalen Bereich, also die sich auch, also eine Affinität einfach auch zu Computern, zu Softwareentwicklung und so weiter haben. Was ist denn mit denen? Vielen Menschen, ich glaube, das ist immer noch, das ist jetzt eher so aus dem Bauch, da gibt es, ich weiß, was vielleicht auch Studien zu, also diesem großen Teil in der Bevölkerung, die sich da eher schwer mit tun, wie kann man die denn da abholen?
Also das ist natürlich immer die Frage, wer kann sich's leisten und wer hat auch die Energie, bei solchen Formaten mitzumachen? Also für wen ist eigentlich auch Ehrenamt möglich? Und das ist natürlich ein Thema. Wie können wir es generell in Deutschland schaffen, solche Formate für mehr Menschen zu öffnen? Aber es gibt ja verschiedene Arten des Ehrenamts. Manche bevorzugen es halt beim Roten Kreuz mitzumachen, während die anderen lieber sagen, Rote Kreuz ist nicht so mein Ding, ich möchte lieber helfen, eine Applikation zu entwickeln oder Schülerinnen gemeinsam zu vernetzen, mit Studentinnen und zu unterstützen. Ich glaube, ich würde es als weiteres Angebot sehen. Wir werden es nicht mehr schaffen, immer alle zu erreichen. Wir können noch mehr tun, mehr Leute zu erreichen. Aber ich sehe es als eine Bereicherung des ehrenamtlichen Angebots in Deutschland, wo wir ja schon viel haben, wo jetzt auch Menschen was tun können, die vielleicht vorher von anderen Ehrenamtsangeboten bis jetzt nicht abgeholt wurden.
Frau Börsch-Supan von der Vodafone-Stiftung. Sie sind eine der Stiftungen oder vertreten eine der Stiftungen in Deutschland, die Bildungsprojekte ganz aktiv unterstützen. Vielleicht erklären Sie uns, wovon hängt es eigentlich genau ab, dass Sie fördern? Also was muss bei Ihnen erfüllt sein, bei den Menschen, die etwas anbieten, dass Sie sagen, okay, da stecken wir jetzt auch Geld rein?
Genau. Ja, also erstmal ist es so, dass wir primär zwei große eigene Initiativen haben, in denen wir ganz viele der Ziele, die wir eben schon gehört haben, nämlich neue Impulse ins Bildungssystem zu geben, auch selber umsetzen mit ganz vielen verschiedenen Partnerinnen und Partnern. Das heißt, wir haben eine bestimmte Zielsetzung und dann suchen wir einfach, dann schauen wir uns um, wer ähnliche Zielsetzungen hat und vernetzen uns mit denen, fragen, was sind eure Lösungen, schauen, ob das zu uns passt. Und in dieser Art und Weise fanden wir auch diesen Hackathon oder wir haben insgesamt 3 Hackathons in den letzten 12 Monaten begleitet. Natürlich wahnsinnig spannend, weil es nochmal eine ganz andere Sichtbarkeit in ganz, ganz viele verschiedene Akteure gibt. Und es geht ja auch nicht immer darum, dass man jetzt investiert als Stiftung und da die großen Gelder auspackt, sondern ich glaube, in vielen Bereichen ist das, was dieses Matching angeht, das Wertvollste, nämlich, dass man Erfahrungen austauscht, dass man ganz gezielt Menschen zusammenbringen kann, die voneinander lernen können, dass man Türen öffnet hin zu vielleicht EntscheiderInnen oder hin auch zur Presse oder zu anderer Sichtbarkeit. Also da sehen wir uns so ein bisschen im Mitmachen eigentlich dieses ganzen Prozesses und andere enablen, aber auch von anderen enabled zu werden.
Sie haben ja ein Projekt, Sie haben gesagt, Sie haben zwei, aber ein Projekt können wir vielleicht mal ein bisschen näher vorstellen. Der eine oder andere kennt das vielleicht auch schon, das sogenannte Klickwinkel-Projekt. Mögen Sie da noch mal ein bisschen konkreter was zu sagen? Das wird auch unterstützt vom Bundespräsidenten.
Genau, Klickwinkel ist ein Projekt, was sich vorgenommen hat, Jugendliche zwischen 14 und 19 dahingehend aufzuklären, was eigentlich Desinformation ist und wie diese Jugendlichen Desinformation selber erkennen können. Und dann aber auch an digitalen, sozialen Medien in einer Art und Weise teilnehmen können, dass sie eben selber nicht Falschnachrichten verbreiten, sondern da einen Raum schaffen, der ja, faktenbasiert eben Informationen zur Verfügung stellt. Und das tun wir einerseits, indem wir Lehrkräfte fortbilden und denen Methoden und Material an die Hand geben, wie sie Projekte an Schule durchführen können. Und wir rufen Schülerinnen und Schüler dazu auf, eigene Projekte umzusetzen, nämlich sich zu testen, indem sie Videos produzieren, Insta-Stories produzieren, Podcasts produzieren und in dieser Produktion eigentlich darauf achten, dass sie da sauber recherchieren, dass sie sich eine Fragestellung suchen, die relevant ist für den gesellschaftlichen Raum, dass sie gucken, dass sie möglichst viele Gegenmeinungen einholen und präsentieren. Also eigentlich das, was Sie, Frau Köster, auch als Journalistin machen, dass das in Fleisch und Blut übergeht, wenn man im digitalen Raum diskutieren möchte, sich einbringen möchte, sich präsentieren möchte.
Wie wird das angenommen?
Das wird gut angenommen. Das ist eine schöne Community an Lehrkräften, vor allem die selber schon an Schulen eben interdisziplinär arbeiten, also sind Deutschlehrer, sind Politiklehrer, sind auch Medienpädagogen, die das halt als Projekt an ihren Schulen durchführen. Was wir sehr, sehr schön finden, ist, dass wir als Partner Teach First dabei haben. Teach First ist eine Organisation, die an Brennpunktschulen arbeitet und dort sogenannte Fellows hinschickt, also Hilfslehrerinnen und Lehrer. Mhm. Und das ist für uns ein ganz wichtiger Partner in diesem Projekt, weil das eine Schülerschaft ist, die deutlich weniger Wissen hat rund um die ganze Medienkompetenz. Und hiermit haben wir die Möglichkeit, eben wirklich dort anzusetzen, wo sozial Benachteiligte eben lernen können, mitmachen können und sich einbringen können.
Verstehe ich das richtig, Frau Börsch-Stupan, dass Sie auch direkt, sage ich jetzt mal, auch Kontakt mit Schulen dann aufnehmen? Weil so wie ich Klickwinkel verstanden habe, also man wird ja auch, bekommt ja praktisch eine ganz praktische Anleitung, um einen Podcast, also die entsprechende Software dazu selber zu gestalten eben oder einen Videofilm zu drehen. Insta-Story haben Sie eben schon genannt. Also gehen Sie auf die Schulen zu oder müssen die Schulen Sie finden?
Beides natürlich, ne? wie das heutzutage so ist. Lustigerweise, oder was heißt lustigerweise, aber jetzt der Raum, der digitale Raum, der sich aufgetan hat durch die Corona-Krise, wo wir eben nicht mehr wie früher sind wir normalerweise, gehen wir auf die Bildungsbüros in Städten zu, also die kommunalen Strukturen, die mit den Schulen zusammenarbeiten und bieten unser Lehrkräftefortbildungsprogramm an. Und darüber können sich dann Lehrkräfte eben melden. Und jetzt ist es ja so, das heißt, dann werden die lokal durchgeführt, diese Fortbildungen. Jetzt ist es so, dass wir das alles digital durchführen und dadurch haben wir natürlich plötzlich die Möglichkeit, auch bundesweit eben Menschen von Hamburg und München und allen diesen Orten in einem Webinar zusammenzubringen. Und das läuft im Moment sowohl darüber, dass wir das auf Social Media und in der Presse bewerben, aber natürlich auch ganz, ganz stark über unsere kommunalen Partner. Die sind da unerlässlich.
Jetzt hat ja während der Corona-Zeit es so einen digitalen Schub gegeben. War der auch bei Ihnen spürbar?
Ja, also Sie meinen in Bezug auf die Programmnutzung.
Mehr Nutzen, genau. Mhm.
Ja, das haben wir deutlich gesehen, dass die Zahlen in unseren Fortbildungen, die sind deutlich hochgegangen. Wir mussten aber auch umbauen. Also wir haben früher eben an 2 bis 3 Nachmittagen Lehrkräfte getroffen für 4 Stunden am Stück und dann gab es einen interaktiven Workshop. Das geht nicht vor dem Bildschirm. Das kann keiner mehr machen. Das heißt, wir haben unsere Programme ganz stark aufgebrochen, machen jetzt ein modulares Programm, wo man mal für 1 Stunde, mal maximal für 1,5 Stunden teilnimmt und dann ein sehr, sagen wir mal, wie diesen Podcast. Ne? Früher haben wir gesagt, hier lernt ihr sämtliche Methoden für den Unterricht in 4 Stunden. Jetzt bieten wir das Programm Podcast ein in 90 Minuten, Video dann nochmal in 90 Minuten. Das heißt, das muss man schon umstellen auf das digitale Format.
Christopher Bott hat sich bei uns noch gemeldet aus Heidelberg. Hallo, Herr Bott.
Ja, schönen guten Tag. Ich wollte erstmal sagen, ich finde es genial, welche Dimension ehrenamtliches Engagement hat und wie viele Leute das kostenlos, ja? Hören Sie mich?
Ja, wir hören Sie gut.
Ah ja, Entschuldigung. Mhm. Ich möchte kurz die EduBuddy-Initiative vorstellen, das EduBuddy-Netzwerk. Das ist ein Verein für digitale Bildung. Wir befinden uns gerade im Aufbau. Existierend ist bereits das Projekt Födico.net. Das ist die Förderung digitaler Bildung bei Lehrkräften. Das ist getragen von Ehrenamtlichen und von Praktikanten. Da würde ich auch alle gerne einladen, es zu besuchen, Födico.net. In Planung ist außerdem noch eine Initiative für Studierende, die zu uns kommen können und ihre eigenen Projekte, ihre eigene Idee von zeitgemäßer oder digitaler Bildung bei uns eben umsetzen können. Und das ist der aktuelle Stand gerade, ja.
Ja, jetzt haben wir ja am Anfang ein Projekt vorgestellt, was sozusagen in der Entwicklung am vergangenen Wochenende war von Frau Ziep. ULearn, ich weiß nicht, ob Sie das schon mitgehört haben. Geht das in eine ähnliche Richtung bei Ihnen? Oder würden Sie sagen, das ist wirklich auch was ganz Neues? Das gibt es bisher noch nicht und finden Sie auch interessant?
Es geht in eine ähnliche Richtung vom Netzwerk her, vom Verein, der soll quasi einen Sockel und ein Dach gleichzeitig bilden für solche Initiativen, natürlich auf wesentlich kleinerer Ebene als ULearn, eben hier im lokalen Bereich. Was anderes ist, ist eben die Födico, diese Förderung digitaler Kompetenzen bei Lehrkräften, weil wir eben die Möglichkeit haben, über besonders viel Personal, über die Ehrenamtlichen, über Praktikanten der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, individuell die Lehrkräfte einzeln zu beraten. Und das in dem Sinne gibt es bei uns im lokalen Bereich noch nicht so. Die Medienzentren können sowas ja gar nicht bieten.
Vielen Dank, Herr Bott, dass Sie das vorgestellt haben. Ist ja auch eine ganz interessante Initiative. Frau Ziep, wie schauen Sie denn darauf?
Ich finde das ganz toll, weil Herr Bott etwas angesprochen hat, was ganz wichtig ist. Es brennt mir die ganze Zeit schon unter den Nägeln. Wir haben ja auch gesprochen über Nachhaltigkeit und darüber, wie wir eigentlich innovative Ideen im Bildungsbereich nachhaltig auch verankern können. Denn das ist genau der springende Punkt. Wenn wir wirklich was verändern wollen, und wir stehen ja immer vor der großen Frage, wir wissen, das Bildungssystem braucht einen radikalen Wandel, warum verändert sich nichts? Und weil wir systemische Lösungen brauchen, keine schnellen Symptombehandlungen. Und Herr Bott hat eben auch gesagt, wo wir Lehrkräfte lang begleiten. Ja? Und das ist genau der Punkt. Wir brauchen natürlich Qualitätskriterien, die unter anderem gewährleisten, dass es einen realen Bedarf gibt, dass es einen Lösungsansatz gibt, der auch wirklich wirksam darauf reagiert. Aber im Hinblick auf Förderlogiken arbeiten wir hier zum Teil mit Wirkungskriterien, die so an wirtschaftlichen Logiken orientiert sind. Ja? Die mögen dann auch überzeugend für Investoren sein. Wir reden dann über Skalierungspotenzial, aufsteigende Zahlen und so weiter. Aber manchmal und fürs Bildungssystem gerade ist es wichtig, dass wir wenige Menschen intensiv über einen langen Zeitraum erreichen. Und das macht auch ULearn, also nimm Kontakt auf, verbinde dich mit Menschen, finde deinen Weg, auf dem wir dich langfristig begleiten. Uns geht es darum, Menschen im Bildungssystem in ihr Gestaltungspotenzial zu bringen, damit sie selber umsetzen können. Ja, und damit sie selber, Lehrerinnen sind selbst Experten für Lernsysteme, da brauche ich denen nicht erzählen, was die da machen sollen, aber oft geraten sie an Grenzen. Und da versagt dann eben genau unser Fördersystem, das in schnellen, abrechenbaren Erfolgen, Projektlogiken denkt. Und wir brauchen langfristige Lösungen. Wir brauchen Lösungen, die auf Vertrauen basieren, wo man gemeinsam den Weg geht und langfristig die Initiativen finanziert und die Unterstützung gewährleistet, damit wirklich wirksam im Bildungssystem was passieren kann und die Förderung und die innovativen Ideen auch da ankommen, wo sie wirklich im System auch etwas bewirken können. Insofern
da,
toll.
Da hab ich noch eine passende Frage von Marcel Kröner, der uns geschrieben hat. Er sagt, wirklich eigenverantwortliche Schulen, verwaltungstechnisch ernst gemeint, hätten in diesen Zeiten andere Lösungen entwickeln können, sicherlich mit Unterstützung von Bürgerinitiativen. Da würden Sie jetzt wahrscheinlich zustimmen, Frau Ziep,
ja,
oder?
Ja, das ist genau. Also ich habe letzte Woche mit einem leitenden Mitarbeiter aus der Bildungsverwaltung gesprochen und der hat mir gesagt, wir können in der Situation, in der wir hier sind, unser System nicht von innen heraus verändern. Wir brauchen innovative Impulse aus der Zivilgesellschaft. Und die Frage ist dann eben, wie kommen diese Impulse, das hat Herr Gegenhuber vorhin auch angedeutet, ins System. Und da sind dann politische Hebel gefragt. Wir können mit unserer Graswurzel-Unterstützungsbewegung hier eine Menge erreichen. Aber wir brauchen sozusagen politische Rahmenbedingungen für Schulen, für Bildungsverwaltung, die ihnen mehr Freiraum geben, die ihnen die Möglichkeit geben, solche Angebote wie U-Learn dann auch zu implementieren, solche Angebote wie Corona School zu implementieren und das zu nutzen, wo sie wirklich konkret individuell an ihrer Schule auch Bedarf haben oder in ihrer Verwaltung oder in ihrer Kommune. Und dafür ist dieser Hackathon, das ist mir nochmal ganz wichtig herauszustellen, auch so eine Blaupause, denn da arbeiten ja Menschen aus den unterschiedlichen Systembereichen miteinander und erleben eine andere Form der Zusammenarbeit. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das habe ich vorhin schon gesagt, dass wir diese Erfahrung einer anderen Art von Zusammenarbeit machen dürfen. Und das dann auch wieder zurücktragen ins System, das in die Verwaltungen zurücktragen, dann kann sich wirklich was verändern. Da glaube ich ganz fest dran.
Das kann ein Weg sein. Und Monika Slapeta hat sich gemeldet und ist neugierig geworden und sie fragt, wie kann man denn da mitmachen? Sie sprechen von diesem Jahr und vergangenen Jahr. Gibt es da Zugangsbeschränkungen? Woher weiß man, wann der nächste Hackathon ist? Vielleicht, Herr Gegenhuber, können Sie da einen Tipp geben?
Ja, da kann ich einen Tipp geben. Ich würde jetzt die Initiativen, die wir schon gehört haben, gehen Sie auf die Webseite updatedeutschland.org. Da kann man jetzt noch Initiativen in das Umsetzungsprogramm, da kann man sich bewerben. Ob es nächstes Jahr wieder einen Hackathon und so ein Projekt gibt, das kann ich jetzt auch nicht so sagen, aber ich hoffe es natürlich.
Können Sie mich hören, Frau Köster?
Ja.
Ja, wunderbar. Also ich kann an alle, die mitmachen wollen, nochmal durchgeben, vom 14. bis zum 18. Juni diesen Jahres, also Mitte Juni, da gibt es den Wir für Schule Hackathon, den zweiten. Das ist ein Hackathon, der sich tatsächlich nur mit Ideen rund um die Bildung beschäftigt. Update Deutschland ist ja ganz breit, auch im Gesundheitssystem etc., aber Wir für Schule, die machen nur Bildungsideen und das ist auch bewusst unter der Woche und für einen längeren Zeitraum gedacht, weil da ganz viele Lehrkräfte und Eltern und Schülerinnen und Schüler mitmischen sollen.
Und jetzt also hören wir an der Musik im Hintergrund, dass wir zum Ende kommen müssen, weil die Nachrichten gleich hier warten im Programm. Vielen, vielen Dank, dass Sie alle mitgemacht haben, unsere Hörerinnen und Hörer und natürlich einen ganz herzlichen Dank an meine Gäste. Bürgerinitiativen in der Bildung war unser Thema heute. Und am Mikrofon verabschiedet sich Bettina Köster.